Im Unternehmeralltag wird der Gewinn oft leichtfertig verhindert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Gewinn ist kein Zufall, sondern das Ergebnis. Das Ergebnis von vielen Faktoren. Wenn du Gewinnplaner bist oder es werden willst oder es einfach nur satt hast, dass der Gewinn nur zufällig entsteht, dann bist du hier genau richtig. Dirk Schadow zeigt dir die Faktoren auf, wie du mit weniger Umsatz mehr Gewinn erwirtschaften kannst und das mit weniger Stress. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Jetzt beginnt dein nächstes Level. Bleib dran und lass uns gemeinsam den Weg zu deinem Erfolg gehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gewinn ist kein Zufall, sondern das Ergebnis. Heute geht es um ein Thema, das wir jeden Tag nutzen und doch oft unterschätzen. Ja, es geht um unsere Sprache. Sprache ist von Natur aus erstmal etwas Schönes. Wie bei uns Menschen. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise erstmal neutral betrachtet schön. Jedoch kann jeder Mensch durch sein entsprechendes Outfit gezielte Akzente setzen. Er kann praktisch die Wirkung von Mensch zu Mensch ja, bewusst gestalten. In der Rhetorik, das ist genauso. Die richtigen Worte, Betonungen und Pausen machen den Unterschied zwischen gehört werden und verstanden werden. Mein heutiger Gast, für mich ein besonderer Rhetoriktrainer. Ich selbst durfte ihn schon in Seminaren und Vorträgen erleben. Und was ich in einem sehr, sehr schätze, das ist, er ist jetzt kein Rhetoriktrainer, der so nach einem gewissen Schema F arbeitet oder so nach Baukastensystem oder dass es ihm um die Manipulation von Menschen geht, sondern er steht für die 4B-Regeln. Was das ist, das darf er gleich selber mal sagen, was diese 4B-Regeln überhaupt sind. Ich begrüße Oliver Groß. Herzlich willkommen, lieber Oliver.
Grüß dich, Dirk. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist und dass wir gemeinsam diesen heutigen Podcast machen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren, sind schon weit über 10 Jahre. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und dass du jetzt auch gesagt hast, okay, ja, ich mache mal mit dir diesen Podcast. Ja, weiß zwar nicht, was mich erwartet, aber deswegen legen wir mal los. Oliver, erzähl mal ganz kurz etwas von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du denn eigentlich?
Ja, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? So, nee, aber jetzt mal, wo komme ich her? Ich komme ursprünglich mal aus, ja, aus einem Handwerker raus und habe sehr früh Führungsverantwortung übernommen. Und erst mit 23 Jahren gab es 2 Geschäftsführer, die mir das zugetraut haben. Da wundere ich mich heute noch drüber, aber sie haben es mir zugetraut. Und die Krux an der Geschichte war, ich war sehr schnell auf der Karriereleiter, war plötzlich in der Geschäftsleitung und hatte Mitarbeiter, insgesamt 300. Und davon waren 4 Hierarchieebenen von Führungskräften. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, die waren alle älter als ich. Mhm. Also die Konflikte waren vorprogrammiert und es gab für mich nur einen Weg, ich muss lernen zu kommunizieren. Und das habe ich dann getan und ich mache die Kurzfassung. In einem dieser Seminare sagte eine meiner Trainerinnen, hat so die Gruppen eingeteilt, vielleicht kennst du es auch von früher vom Fußball, wenn man nicht drangenommen wird, da hat man ein blödes Gefühl. Ne? Also die Gruppen waren eingeteilt und ich saß da irgendwie so ganz ohne Gruppe und denke mir, irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann sagt sie, ja, und du kommst mal mit mir. Die hat mich geduzt. Boah, ich wollte schon anmerken, passen Sie auf, ich bin verheiratet, aber egal. Und dann sagt sie, ja, warum bist du hier? Da sage ich, nein, ich möchte gerne Kommunikation lernen. Mhm. Und da schaute sie mich an, da sagt sie, nein, du musst lehren. Ich habe dich beobachtet, du hast ein Händchen für, werde Kommunikationstrainer. Und ich werde nie vergessen, wie gesagt, verheiratet, ein Kind, du weißt, wie das ist. Mhm. Da ist das Portemonnaie immer ein bisschen dünner. Und meine Reflexfrage war, kann man damit Geld verdienen? Und da sagte sie ja. Und sie meinte gar nicht so schlecht. Und das fand ich natürlich prickelnd und hatte dann wiederum das große Glück. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass diese 2 Unternehmer mir den Weg insofern geebnet haben, dass wir einen kleinen Deal gemacht haben. Sie haben mir einen großen Teil der Ausbildung bezahlt, weil die war sündhaft teuer. Und ich habe dafür natürlich im Unternehmen einen Vertrag unterschrieben, dass wir so und so lange miteinander arbeiten, beziehungsweise ich da die Seminare halte. Ja, und irgendwann war das ausgelaufen. 1993 habe ich mich selbstständig gemacht mit Rhetorikhaus. Bin also der Gründer von Rhetorikhaus. Das ist so die berufliche Geschichte. Ansonsten 3 Kinder, verheiratet, 3 Kinder und 9 Enkelkinder.
9 Enkel, schön.
Mein großer Stolz, das ist, dafür gehe ich alles.
Das kann ich nachempfinden, kann ich verstehen. Das ist echt was Wunderschönes. Ja, absolut. Jetzt hast du natürlich dann, seitdem du dich dann selbstständig gemacht hast, unter diesem Dach des Rhetorikhauses, ja, auch schon sehr, sehr vieles erlebt. Ich kenne so ein bisschen deine Arbeit. Ich habe das auch so ein bisschen verfolgt. Du hast mit sehr vielen Menschen zu tun. Jetzt erstmal allgemein gesprochen. Du hast mit Jugendlichen schon zu tun gehabt, was ich unglaublich toll finde, diese Arbeit mit Jugendlichen, wo ich es auch sehr wichtig finde. Und du hast natürlich dann auch mit sehr viel Erwachsenenbildung, nenne ich das jetzt mal, dann schon zu tun gehabt. Unter anderem natürlich dann auch mit Führungskräften, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, aber auch dann mit Chefs teilweise. Und in unserem Vorgespräch hast du auch mal so durchläuten lassen, hast du auch schon mit Bürgermeistern zu tun gehabt oder hast du zu tun. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend finde. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr breites Feld, was du sozusagen bearbeitest. Jetzt so bei deiner Arbeit, was ist so dein Kern deiner Sache? Und da möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne darauf gehen, auf das, was ich dann zu Beginn gesagt habe, auf diese vier Bs. Das ist etwas, was dich prägt. Das hattest du auch mal gesagt in einem Vortrag. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß, das hast du sogar, glaube ich, auch auf einer Folie dann gehabt. Ja, und das ist etwas, was mich immer wieder einfach begleitet hat, ja, wenn wir uns auch mal aus den Augen ein bisschen verloren hatten, ja, jetzt haben wir uns wieder, ja, aber das ist etwas, was mich immer begleitet hat. Das ist so ein bisschen so dein, möchte ich jetzt mal sagen, dein Alleinstellungsmerkmal. Aber vielleicht magst du einfach mal etwas dazu sagen, was es praktisch für dich ausmacht, Rhetorik im Zusammenhang, in der Zusammenarbeit mit den Führungskräften, mit Menschen, mit diesen vier Bs.
Wie in vielen Ausbildungen lernst du ganz tolle theoretische Modelle kennen. Und wie gesagt, ich habe ja parallel dazu Mitarbeiter geführt und habe sehr schnell festgestellt, dass die eine oder andere Methode sich super gut anhört. Nur wenn die Leute, die Mitarbeiter etwas anders antworten, als im Lehrbuch steht, dann bist du plötzlich irgendwie ganz alleine. Und so habe ich sehr früh angefangen, über eigene Modelle nachzudenken. Und die 4B-Regel ist eine wunderschöne Geschichte sogar. Da ist eine Story dahinter. Ich habe also in einem großen Rahmen eines großen Kongresses habe ich einen Workshop gehalten und hinterher wollte der Chef wissen, was ist denn so die Quintessenz in diesem Workshop? Und ich habe ihm das dann erklärt. Wie gesagt, ich war halt auch von der Ausbildung. Man hat es dann so theoretisch wiedergegeben und der sagte dann so knüppelhart, sagte er, Herr Groß, ich bin Pragmatiker, also ich brauche das jetzt ein bisschen einfach. Und er sagte, ja, ich war ein bisschen in Not, sage ich ganz ehrlich. Und dann habe ich gesagt, ja, eine Rede muss letztendlich begeistern, berühren, befähigen, be bewegen können. Und das sagte er, sehen Sie, das verstehe ich. Und dann musste ich mir tatsächlich die 4 Bs aufschreiben, sonst hätte ich das vergessen. Ich hatte noch überhaupt keinen Plan, was es ist. Das sprudelte so raus. Als ich aber dann zu Hause war, denke ich mir, wow, coole Geschichte. Und da will ich es ganz kurz machen. Heute heißt für mich 4B, das erste ist das Begeistern. Hier spreche ich nicht von der Sportveranstaltung, der Laola-Welle, der Euphorie auf der Bühne, sondern ich tituliere das so, gebe deinem Publikum mehr, als es erwartet. Also gebe ihnen etwas, womit sie gar nicht gerechnet haben, aber was für sie wahnsinnig wertvoll ist. Berühren heißt natürlich nicht körperlich, sondern berühre die Lebenswelt deines Gegenübers. Ich habe vor dem Zahnarztkongress gesprochen und habe 3 Minuten lang über den Angstpatienten gesprochen. Fand die toll. Jeder hatte Bilder im Kopf, jeder hatte Gesichter im Kopf. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, haben Sie ungefähr eine Ahnung, warum ich so gut darüber berichten kann? Ich war selbst einer. Und das war hinterher, bin ich ganz oft darauf angesprochen worden. Das ist das Berühren. Also wenn ich vor Anwälten spreche, spreche ich in Anwälten. Wenn ich vor Schülern spreche, spreche ich in der Sprache und in der Lebenswelt der Schüler. Nach dem Motto, da sage ich nicht, ein Vortrag muss so und so anfangen, sage ich, kenn dir das Heft raus und einen Aufsatz und du weißt nicht, wie du anfangen sollst. Ja, kennen wir. Jetzt zeige ich dir mal, wie man anfangen kann. Und dann kommt das Befähigen, eine der Königsdisziplinen. Also so etwas aufzubereiten, dass hinterher jemand aus dem Vortrag rausgeht und sagt, ich weiß noch nicht nur, um was es geht, sondern ich kann es auch benutzen, anwenden. Ich habe Mehrwert. Und dann das Bewegen, das heißt wirklich Menschen so anzusprechen, dass sie sagen, das will ich jetzt tun oder das, was ich mir vorgenommen habe. Es muss ja nicht das sein, was ich sage, sondern sagen, das sehr oft schreiben sie nicht das auf, was ich sage, sondern das, was sie denken. Sie meistens viel wertvoller, die Gedanken. Und dann schreiben die vielleicht was auf. Und ich habe da schon so schöne Rückmeldungen bekommen. und gesagt hat, das will ich morgen machen. Hatte tatsächlich mit dem Vortrag gar nichts zu tun, aber da war irgendein Satz drin und der hatte Inspiration. Das ist meine 4B-Regel, aus Zufall entstanden.
Aus dem Zufall entstanden und wie gesagt, mich hat es immer wieder, war das immer präsent. Es war immer wieder präsent. Und das ist auch ganz genau das, dass ich hatte immer mal so auch diese Meinung, ich weiß nicht, was du dazu sagst, ich hatte immer so die Meinung, klar, natürlich, es kommt ja nicht nur darauf an, was wir sagen, sondern natürlich auch, wie wir es sagen. Ja, aber es gehört natürlich auch immer noch ein bisschen mehr dazu. Was ist so deine Meinung zu dieser Aussage? Das ist natürlich so eine weitläufige Aussage, die man so trifft.
Also ich drehe es ganz gerne. Ich sage immer, das erst Entscheidende ist das Was. Ich will es auch erklären, was ich sage. Also was ist das? Sind wir klassisch bei Aristoteles? Glaubwürdigkeit, Absicht, Inhalt. Also was ist meine Absicht? In was bin ich glaubwürdig? Was möchte ich gerne sagen? Und wenn ich weiß, was ich sagen möchte, und das ist wirklich dann aus mir, es ist mir ein Herzensanliegen, es ist mir wichtig, dann ist es wie viel einfacher als umgekehrt. Ich sehe das natürlich auch in sozialen Medien, wird viel über Performance gesprochen, etc. Und dann sage ich immer, zu viel Schauspiel beißt sich mit dem Wort Glaubwürdigkeit. Also hab ja tolle Führungskräfte, das sind teilweise CEOs, wo ich dann gesagt habe, sage ich, super, toll, Ihr erster Vortrag. Jetzt fragen Sie mal so vor, wie Sie das wirklich persönlich machen und nicht, wie Sie glauben, dass es gut aussieht. Also nicht beeindrucken wollen, sondern sei doch mal ehrlich, weil Glaubwürdigkeit, wir erleben es ja tagtäglich, ist das A und das O. Also wenn ich nicht glaubwürdig in etwas bin, dann bin ich auch ganz schnell rasiert. Ich betrachte es gerne ein bisschen haarspalterisch. Ich unterscheide zwischen Rhetoriker und Redner. Ich werde oft gefragt, sagen Sie mir mal gute Rhetoriker in Berlin. Da sage ich, jetzt wird es schwer. Und dann erkläre ich das immer. Sage ich, also Redner, das sind Menschen, die sehr geschickt, unfallfrei Worte zusammenfassen können zu guten Sätzen und die unfallfrei und gut performt vortragen können. Rhetoriker haben Tiefe und Sorgfalt. Rhetoriker und Rhetorikerinnen natürlich überlegen sich ganz genau, was könnten oder können meine Worte bewirken. Jetzt sind wir bei der Wertorientierung. Was ist Absicht? Jetzt sind wir Aristoteles Wertorientierung. Was will ich eigentlich? Möchte ich dir Angst machen oder möchte ich dich beeindrucken oder möchte ich auf Augenhöhe mit dir über ein Thema sprechen? Aristoteles sagt es so wunderbar. Rhetorik ist nicht die Kunst des Überredens, sondern die Kunst des Überzeugens. Und deshalb habe ich erweitert, ist die wichtigste Pflicht eines Rhetoriker, einer Rhetorikerin, das Überzeugende in einer Sache finden, das zu formulieren und das auszudrücken. Und zum Schluss ganz, ganz kurz noch gesagt, in dem Moment, wo ich mit meinen Teilnehmern über das Was spreche, was willst du eigentlich, was ist die Absicht? Und dann kriegen sie andere Worte, sie kriegen eine andere Perspektive und dann ist dieses Wie, wenn wir dann über Struktur auch noch gehen, eine relativ einfache Sache, sehr souverän und selbstbewusst zu sein. Wir spielen nicht Selbstbewusstsein, wir spielen nicht Souveränität, sondern wir erarbeiten uns. Und Rhetorik ist ein Werkzeug. Ich höre sehr oft, was kann die Rhetorik für mich tun? Ja, gar nichts. Die Rhetorik kann nichts für dich. Die klingelt nicht am Samstag und sagt, du, ich habe gehört, du hast einen Vortrag, kann ich den für dich machen? Sondern was können wir mit unserer Rhetorik tun? Denn alle haben wir sie. Das ist nicht etwas Externes, was ich mir hole, sondern wenn wir miteinander reden, bedienen wir unsere Rhetorik und wir beschreiben unser Denken und Fühlen. Und wenn ich jetzt ein bisschen dynamisch bin, weil ich jetzt sage, nee, das Was ist viel wichtiger, dann ist das mein Denken und mein Fühlen. Da bin ich engagiert. So, habe ich das jetzt hoffentlich nicht zu kompliziert rübergebracht.
Nein, absolut nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte es mal zum Beispiel ja auch, weil ich habe mit relativ vielen Handwerksbetrieben zu tun und nicht nur mit Mitarbeitern, nicht nur mit den Chefs, sondern klar auch mit Führungskräften. Und es ist natürlich dann auch so, dass ja zum Beispiel jetzt gerade im Handwerk, ich sage, es ist immer schön, dass man überhaupt miteinander kommuniziert. Und jetzt kommt natürlich auch mal so dann diese kalte Jahreszeit, dass man zu wenig kommuniziert. Ja, das heißt, es ist ziemlicher Stress. Es muss ziemlich viel, es werden Störungen gefahren, also gerade im Heizungs-Sanitärbereich zum Beispiel. Und es wird überhaupt zu wenig miteinander geredet, weil er einfach immer nie die Zeit dazu braucht. Und wie oft habe ich es erlebt, dass Unternehmer dann zu mir sagen, Menschenskind, ich sage den Mitarbeitern das und das und das und sie machen es nicht. Ja, sie machen es einfach nicht. Ja, wie kann ich die dazu bringen, dass sie etwas umsetzen? Ich weiß nicht, kennst du solche Beispiele, schon mal sowas erlebt? Ja, und ja, er möchte es dann auch mal, was weiß ich, so zum Beispiel Einzelgespräche führen oder mit den Mitarbeitern sprechen oder wie auch immer. Ich rate Ihnen, also jetzt mal angeknüpft an das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich rate mal dazu, mach dir doch erstmal im Vorfeld, bevor du kommunizierst, Gedanken darüber, was möchtest du mit dieser Kommunikation erreichen? Das ist so mein Tipp an dieser Stelle. Ja, wie gehst du in solchen, hast du solche Situationen, dass Unternehmer zu dir kommen und sagen, meine Mitarbeiter machen einfach nicht das, was ich zu ihnen sage, ja, so nach dem, jetzt mal platt ausgedrückt, ja. Wie gehst du damit um? Was sind so deine Gedanken dazu? Jetzt mal einfach ganz pragmatisch, ja.
Also ich fange von vorne an, weil das war jetzt ganz wichtig, was du gesagt hast. Das erste ist Zeit. Viele sagen, ich habe keine Zeit. Und ich sage immer, wir haben alle Zeit, 24 Stunden am Tag. Das ist ja der Klassiker. Wofür nehme ich mir Zeit? Und die Frage ist nicht, habe ich die Zeit, sondern nehme ich mir die Zeit für ein Mitarbeitergespräch? Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, nämlich die Rhetorik. Die Rhetorik, für mich ein Handwerkszeug, so schule ich das auch mit meinem SKL-Prinzip. SKL ist eine ganz klare Struktur, die etwas sehr schnell auf den Punkt bringt, ohne Bewertung, sondern wirklich auf den Punkt bringt. Und wenn ich sage, wenn ich das richtig gut kann, das mache ich dann auch immer mit den Teilnehmern, sage ich, wie lange dauert ein gutes Mitarbeitergespräch? Und dann wird geschätzt, Viertelstunde, 20 Minuten, etc. Und dann sage ich, okay, in unserem Training haben Sie nicht länger als 4 Minuten. Da gucken die am Anfang und sagen, geht nicht. Sag ich doch, ich zeige es Ihnen. Und tatsächlich am Ende des Seminars sagen die, ja, Wahnsinn, wenn man alles drumherum erstmal wegschneidet, was total überflüssig ist. Zum Beispiel Dinge zu bewerten, zu verurteilen, zu verurteilen. Wenn man die mal wirklich auf den Punkt, um was geht es im Wesentlichen, also im Wesen, worum geht es da? Dann stellt man plötzlich fest, puh, die 5 Minuten kann ich mir tatsächlich Zeit nehmen. Also ich rede hier oft vom Zeitnehmen und die Zeit nehme ich mir dann, wenn ich mir sicher bin, dass ich in dieser kurzen Zeit etwas auf den Punkt bringen kann. Also das braucht einander. So. Und das, was du sagst, ist natürlich auch eine Geschichte in der Kommunikation. Meine Mitarbeiter sagen, machen nicht das, was ich will. Und dann sage ich, okay, dann haben wir nämlich noch einen Faktor in der Gesprächsführung, ist ja auch die dialogische Rhetorik. Hören wir denn überhaupt zu? Also meine Erfahrung ist, wenn wir Training machen, dass ich bei Gesprächsführung mehr über das Zuhören spreche und auch das Hinhören, erkläre ich gleich kurz, als über das, was ich rüberbringen will, weil ist ja ein Dialog. Wenn ich sage, die machen nicht, was ich will, dann gebe ich einen Befehl. Ja, gut, kann funktionieren. Aber wenn ich einen Dialog habe, zum Beispiel, jetzt kommen wir zum SKL. Wir haben die Situation hier auf der Baustelle. Wird jetzt gerade sein. Okay, die Wände müssen geweißt werden. Da müssen wir so und so viel Eimer Farbe haben wir hier stehen, so und so viel Pinseln. Wir sind so und so viel Mitarbeiter. Ziel ist, dass heute um 16 Uhr alles weiß ist. Und jetzt kommt die Frage: Ist das für dich okay? Oh, Chef, pass mal auf, so einfach ist es. Da ist noch der Elektriker. Wenn der uns wieder da in die Quere kommt, das zähle ich eine Komplikation auf. Und jetzt bin ich im Ding, ah, was kann ich für dich tun oder was könnten wir tun, damit wir das. Also es ist immer ein Dialog und dieses Idee, ich sage was und die anderen machen was, ist ja ganz prickelnd, aber weit weg von der Realität, weil selbst wenn die Mitarbeiter nichts sagen dagegen, dann denken sie dagegen und das ist die schlechteste Form der Motivation. Also insofern ist es immer geschickt, einen Dialog zu machen und jetzt sind wir wieder bei der Rhetorik. Umso strukturierter, umso besser. Dann brauche ich wenig Zeit. Und noch eine Sache als Schluss. Was ist die Absicht? Der Klassiker ist, den haben wir alle erlebt, wenn wir nicht digitalisieren, dann werden wir abgehängt. Da sage ich, ja, es könnte aber auch heißen, wenn wir jetzt anfangen zu digitalisieren, sind wir schnell an der Nummer eins. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Der eine macht mit Angst, der andere mit Perspektive. Das ist die Absicht, ist die Frage. Und als letztes. Sage deinem Mitarbeiter nicht immer, was er soll. Frage ihn ab und zu auch mal, was er will. Frage ihn, was er weiß. Und frage ihn mal, welche Erfahrung damit hat. Meistens sind die sogar näher dran als du, Chef.
Eine schöne Aussage. Die nehme auch ich ganz gerne so mit. Jetzt hast du natürlich Wahrscheinlich hängt es damit unmittelbar zusammen mit diesem Gespräch, 4 bis 5 Minuten Mitarbeitergespräch. Und dann hast du noch was genannt von dieser Methodik. SKL hat wahrscheinlich nichts mit der Südfunk-Klassenlotterie zu tun, ja, sondern hat was anderes. Kannst du da uns ein bisschen was dazu sagen?
Es war in den 90er Jahren mein Super-Gag. SKL kannte jeder als die Süddeutsche Klassenlotterie. Ich habe immer gesagt, ich gebe ihrem Glück eine Struktur. Wenn ich das heute bei den Studenten sage, ich betreue ja einige Studenten, da gucken die mich immer an und sagen, was will der alte Mann gerade von uns, weil das keiner mehr kennt. Aber die Struktur ist mittlerweile so weit entwickelt, sie gehört zu den Hauptstrukturen auch bei mir im Rhetorikkurs. Ich schildere also eine Situation im Ist und im Soll. Der Vorteil dieser Struktur ist, dass ich das Ist wertfrei mache. Also ich sage nicht, oh Gott, und schlimm und dramatisch, sondern es ist so, wie es ist. Ich gebe den Ist-Zustand klar zum Ausdruck. Dann kommt das Soll innerhalb der Situation. Was ist mein Ziel? Was ist meine Absicht? Und dann kommt die Komplikation, die ist jetzt geblieben, wegen dem K eben. Das ist natürlich Herausforderung, Probleme. Es können aber auch Genialitäten sein, also was Positives. Ich schildere also, was könnte unserem soll im Wege stehen oder was könnte es befördern? Und dann kommt der Log, das L wie die Lösung. Das heißt, ich habe mit dem SKL einen argumentativen Aufbau in meinem Vortrag. Wir machen das tatsächlich, ich habe tolle Kunden, was die alle eint, es sind Expertinnen und Experten in dem Herrn, wirklich, also wow. Und wir machen das sogar, jetzt fällt mir das gerade ein, im Patientengespräch. Also ich mache Patientengespräch für Ärzte, ja, und dann kommt die Situation, Entschuldigung, wir haben hier das Röntgenbild, so und so sieht es aus. Ziel ist es jetzt, dass wir hier eine Therapie mit Ihnen durchsprechen möchten, die natürlich hilft. Und jetzt kommen natürlich so zwei Herausforderungen. Die erste ist, Sie müssen mitmachen und wir fordern von Ihnen das und das und das und das. Und die Lösung ist dann, wenn Sie das dann umsetzen, passiert das und das und das. Also es ist wirklich, wir setzen das seit 28 Jahre alt ist es jetzt, 28 Jahre ein. Hier ein großer Konzern, hier gleich um die Ecke in Forchheim. Ich will keine Werbung machen, aber Siemens Healthineers zum Beispiel, die buchen das permanent, weil es einfach sehr kurz ist, auch prägnant und auf den Punkt bringt. Und das Schöne an dieser SKR-Prinzip, du kannst es auch im Dialog anwenden. Ich kann also, besonders beliebt wird es bei Reklamationsgesprächen. Kundin ruft an, und dann sagt, okay, das ist die Situation, habe ich Sie richtig verstanden? Ja, was erwarten Sie jetzt von mir? Jetzt kommt das Soll. Ja, das ist, okay, tatsächlich haben wir jetzt eine Herausforderung. Wir haben gerade ganz viele Leute im Urlaub. Also ich kann Ihnen das gar nicht versprechen. Aber ich habe eine Lösung für Sie, wenn Sie damit einverstanden sind. Wir bedienen damit zum Beispiel das Thema verlässliche Aussage, statt irgendwas zu versprechen, was man nicht halten kann. Gerade in diesen Situationen ist ja oft, man verspricht Dinge, die man nicht halten kann, anstatt zu sagen, so ist das. Und unsere Erfahrung ist, wenn man das sehr strukturiert und so rüberbringt, dass Kunden damit sehr gut umgehen können.
Ich denke, dieser Hinweis oder dieser Tipp war jetzt sehr, sehr wertvoll für mit hundertprozentiger Sicherheit 80% aller meiner Kunden, weil es ist natürlich auch so, dass viele im Handwerksbetrieb teilweise immer noch damit zu kämpfen haben, mit Fachkräftemangel beziehungsweise mit den richtigen Mitarbeitern. Und jetzt kommt dann die kalte Jahreszeit, wo praktisch schon viele Störungen reinkommen und Punkt, mit den ganzen Störungen kommen auch dann die ganzen Krankenscheine mit rein. Und dann ist es natürlich dann immer ein bisschen schwierig, mit Engelszungen dann praktisch den Kunden gegenüber, weil der hat ja eine ehrliche Frage, ein ehrliches Bedürfnis, wann kann ein Monteur kommen, weil ich habe kalt oder was weiß ich, je nachdem, um was es geht.
Ja.
Und dann jetzt hier dann richtig damit umgehen, weil es ist ja oftmals, dass natürlich dann sowohl für Chefs, aber auch natürlich dann gerade für die Mitarbeiter, die ja dadurch ja auch ein Riesen, ich sage jetzt mal, die kommen ja dann auch in eine gewisse Situation. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, die sind, was weiß ich, beginnen morgens 7:30 Uhr und dann klingelt dann das Telefon schon und um 16 Uhr klingelt es dann immer noch, ja. Und natürlich auch der letzte Kunde, der dann um 16 Uhr anruft, hat einfach nur ein ehrliches Bedürfnis. Und das ist natürlich dann immer dann ein bisschen schwierig, hier jetzt nicht ganz so vorbehaltlos dann damit umzugehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Thema Haltung, Meinung, wie ich dazu stehe, dass mir das dabei hilft.
Also was ich immer erlebe, ist gut, dass du das genauso ansprichst. Ich möchte es auch auf zwei Ebenen mal erläutern. Wir sprechen, das wird sehr oft angesprochen, meine Kunden, und die haben kein Verständnis. Und ich sage immer, ich glaube, wenn man mit der Idee kommt, mein Kunde hat kein Verständnis, werde ich genau, jetzt sind wir wieder bei dem Was und Wie, dann hilft mir das wie nichts mehr. Wenn ich im Kopf habe, der hat kein Verständnis, werde ich genau so agieren. Ja, ich hatte mal bei den Namen gesagt, bei einer Telefongesellschaft angerufen, ja, und dann habe ich ganz ruhig gesagt, dann so, ich habe das und das Thema hier mit meiner Webseite, und dann sagte ich, jetzt regen Sie mal nicht auf. Und dann sage ich, schön, dass Sie auf einer guten Schulung waren, aber ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt. Ach, die hat in der Schulung gelernt, Kunde regt sich auf. So. Und das erleben wir tatsächlich. Und genau das, den Druck nehme ich erstmal weg, zu sagen, woher wissen Sie das, dass es so ist? Ich halte nämlich meinen Kunden immer für sehr intelligent. Wenn ein technisches Gerät ausfällt und ich sage das meinem Kunden, dass das passieren kann, dann weiß er, das kann passieren. Er ist nicht sauer darüber, dass was ausgefallen ist. Er weiß, eine Heizung kann kaputt gehen. Er weiß, das kann kaputt gehen. Das ist Technik, so ein PC kann abstürzen. Mei, das ist so. Darüber regen sie sich da auch nicht auf. Die regen sich meist über die Reaktion mit. Deshalb ist in der Rhetorik das so interessant, die Absicht. Wenn ich erstmal sage im Dialog, jetzt sind wir bei SK, so jetzt, worum geht es Ihnen denn konkret? Ja, da und da und da. Okay, was erwarten Sie jetzt von mir? Sagen Sie es mir ruhig. Und jetzt kann ich immer wieder mal auch zusammenpassen. Habe ich Sie richtig verstanden? Das und das und das? Ja, richtig verstanden. Auch wenn sie sagt nein oder er sagt nein, nicht verstanden. Auch sage ich, sorry, in zwei, drei kurzen Sätzen, was ist Ihr Ziel? Also ich kann mit Kommunikation regeln, aber im Kopf muss ich haben, du bist okay. Und klar bist du gerade unter Druck. Und ich hab einen Kunden, die haben IT. Haben mir alle Mitarbeiter bestätigt, wenn ein Kunde anruft, ist die Hauptargumentation der Kunden, mein Betrieb geht pleite, wenn sie mir nicht helfen. Weil er stürzt immer alles zusammen. Und er ist der Einzige in dieser Welt, wo da alles zusammenstürzt. Und wir spielen das Spiel mit. Das ist eigentlich Blödsinn. Müssen wir gar nicht mitspielen, sondern was möchte der Kunde? Er möchte jetzt jemanden haben, der die Ruhe, die Gelassenheit und die Struktur hat, zu sagen, okay, komm, lass es uns mal auf den Punkt bringen. Ich höre immer wieder, wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. Nein, wir haben Probleme. Ich sage das immer als Beispiel, wenn du keine Miete zahlen kannst, geh doch mal zu deinem Vermieter und sag, Sie haben ein Problem. Nein, sagt er, Sie haben ein Problem. Entschuldigung, Sie haben eine Herausforderung. Nein, sagt er, Sie haben ein Problem. So, Pro steht für etwas und Problem heißt besonders lebenswichtige Erfahrungen machen. Es ist okay, Probleme zu haben. Und das muss ich meinem Kunden zugestehen. Und deshalb ist es wichtig zu sagen, okay, ich denke mal anders. Mein Kunde hat ein Problem, mein Kunde kommt mit was nicht zurecht, er hat auch Druck. Machen wir es noch einfacher. Die Sekretärin ruft an, nicht die hat den Druck von mir, sondern die hat den Druck von ihrem Chef. Ja, das ist dann so, sie muss ihrem Chef auch was erzählen. Und wenn ich dann nur Blödsinn sage, dann ist sie hilflos und dann kriegt sie richtig Augenblick. Deshalb ist Struktur so wichtig. Und das Zweite, was ich dann noch anmerken möchte, als du das sagst, ich habe das auch abgegeben, genau Fachkräftemangel. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, dass ich es vergessen. Jetzt hat ein Handwerksbetrieb, braucht Leiharbeiter. Der Leiharbeiter kennt sich nicht aus auf der Baustelle. So, jetzt gehe ich mit meinem System, so schule ich die Leute, sage ich, okay, was ist hier die Situation? Zack, 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 zack. Was ist unser Ziel heute? Zack, 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 zack. Frage, siehst du irgendwo Probleme, Herausforderungen? Gibt es etwas, was du fragen musst? Das, okay, lass uns das so und so lösen. Das heißt, ich kann sehr schnell auf das Wesentliche, um was geht es hier, auf den Punkt kommen. Und abends kann ich herkommen und sagen, okay, das war unser Ist-Zustand. Das war unser Ziel, das waren die Herausforderungen, so wollten wir sie lösen. Geschafft, ja, nein, vielleicht. Struktur darüber gebe ich den Menschen die Möglichkeit, souverän und selbstbewusst aufzutreten. Und sicher. Weil wenn ich weiß, was nach A, das nach A, B kommt, bin ich sicher. Und deshalb Struktur.
Und diese Struktur, die kann ich ja, ich sage jetzt mal, vielfältig anwenden. So möchte ich das jetzt mal dann behaupten. Also das ist ja im Prinzip egal, ob ich jetzt, ich sage jetzt mal, ein Einzelgespräch führe mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kunden oder egal wo ich mit jemandem zu tun habe. Ich denke halt auch, das, was ich vorhin so gesagt habe, die innere Haltung dazu. Erstmal So ist meine Überzeugung, weiß nicht, wie du dazu stehst, jede Situation, die ist erstmal komplett neutral, egal ob es jetzt positiv oder negativ, sie wird zu dem, was ich daraus mache.
Ja.
Und deswegen habe ich auch vorhin so gesagt, ich muss mir erstmal im Vorfeld im Klaren sein, was möchte ich mit diesem Gespräch erreichen oder was ist mein
Absolut.
Ziel? Ja, was ist mein Ziel? Dann kann ich entsprechend dann damit umgehen. Das heißt jetzt auch so zum Beispiel jetzt, es gibt ja auch in jedem Betrieb etwas, was es dann mal zu verkündigen gibt. Ja, natürlich meistens so diese dicken Kröten, ja, wenn etwas Unangenehmes. Ja, also ich hatte auch schon mal
Ja.
solche Gespräche geführt. Wie kommuniziere ich jetzt mit meinen Mitarbeitern, dass wir Kurzarbeit anmelden müssen, jetzt nur mal als Beispiel. Ja, das ist kein schönes Thema, das ist auch negativ behaftet, weil einerseits freuen sich die Mitarbeiter, ich muss weniger arbeiten, aber ich kriege natürlich auch weniger Geld. Ja, das ist also immer so dieses Zweischneidige, womit man sozusagen dann zu tun hat. Das heißt, lässt sich jetzt auch so diese SKL, dieses Modell, lässt sich das jetzt dann zum Beispiel auch für so etwas dann anwenden? Also ich habe auch solche Kunden, solche mit solchen Handwerksunternehmern zu tun, die auch dann manchmal halt einfach dann vor die Mannschaft hinstehen müssen. Jetzt ist es natürlich dann schwierig, ja, wie du es vorhin gesagt hast, begeistern, berühren, befähigen und dass sie dann auch dann bewegen. Ja, das ist natürlich dann schwierig in dieser Situation. Aber da könnte ich mir es ganz gut vorstellen, dass so diese SKL-Modell, dass diese Lösung, dass das vielleicht funktionieren könnte. Aber wie würdest du das angehen? Bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu meinst.
Also, meine Idee war, es muss einfach sein. Das heißt, wenn ich heute einen Tag Seminar mache, mit diesem Prinzip können es die Leute abends. Das war mir das Wichtigste. Einfach muss es sein. Es muss argumentativ sein, dass ich wirklich stark bin, dass ich wirklich eins nach dem anderen abarbeiten kann. Und das Dritte war, dass ich es für ganz viele Möglichkeiten anwenden kann, weil wenn ich für jede Situation ein neues Modell brauche, das war das, was mir bei meiner Ausbildung nicht gefallen hat. Ich hatte plötzlich 25 Modelle und ich wusste gar nicht, wann muss ich wohin greifen. Und vor allen Dingen in einer Situation, die spontan ist. Dann selbst einen kleinen Moment mal bitte, ich muss mal nachschauen. Ach, da passt da die Methode besser und die. Und es wird dann auch manchmal ungelenk und auch unnatürlich. Also vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Es gibt Menschen, die solche Theorien dann auch leben und du hast irgendwie das Gefühl, du liegst auf der Couch. Also da kriege ich richtig ein Problem mit. Sondern es muss einfach sein. Und im Prinzip, was ich gemacht habe, das ist jetzt das kleine Geheimnis dahinter. Es gibt in der Theaterbranche die Heldenreise. 12 Stufen. Und ich habe gesagt, okay, 12 Stufen kann sich kein Mensch merken, ich auch nicht. Und kann ich das eindampfen? Und das SKL-Prinzip ist tatsächlich daraus entstanden. Ich habe die Heldenreise, das ist eine Dramaturgie, die argumentativ ist, die alles drin hat, wenn es sich mal mit befasst ist, in der Rhetorik auch sehr beliebt, habe ich eingedampft auf eben diese wenigen Punkte. Und lasse ich halt Rhetorik argumentativ. Und du hast vorhin angesprochen, Jugendliche, ich arbeite auch mit Kindern. Ich habe eine besondere Institution, also ja, nichts Großes. Und da betreue ich zum Beispiel ein Internat mit Kindern, die alle, ja, ich sag mal, mittlere Reife machen, top drauf sind, aber haben alle so ein bisschen mit ihr Paket zu tragen. Mobbing, Opfer und alles Mögliche. Also so, psychisch-soziale Probleme auch. Und die betreue ich, machen einmal im Jahr, wenn sie ihre mittlere Reife machen, müssen sie so ein Projekt machen. Und dann schule ich die, beziehungsweise trainiere ich mit ihnen, ihr Projekt zu präsentieren. Und das machen wir über SKL. Und deshalb, wenn ich ab und zu mal passiert, wenn mal es einer sagen sagt, also Herr Groß, ich finde das jetzt zu kompliziert, sage ich, Vorsicht, ganz dünnes Eis. Ich kenne Kinder, die können es gut. Also es ist so einfach, dass es wirklich jeder kann. Ob sprachlich eloquent bis zum Abwinken oder eben sprachlich nicht so eloquent, ob vielleicht die Sprachen mächtig oder nicht ganz so mächtig, auch darüber müssen wir sprechen. SKL ist für jeden machbar. Das war mein Anspruch. Ich sage das immer süffisanterweise, weil ich mir nicht so viel merken kann, mache ich auch meine Modelle so. Man, ja. So habe ich es mir angewöhnt. Aber es ist wirklich so einfach und das macht mir unheimlich viel Freude, wenn Menschen kommen und sagen, okay, nach einem Tag, ich habe da was, das kann ich sofort anwenden. Das ist entscheidend, weil wenn wir aus der Rhetorik eine Wissenschaft machen, oder ich habe ja mein Modell, die Erzählphilosophie, das Wort ist ja schon ein Buch, ja, aber wenn wir aus allem eine Wissenschaft machen, wenn wir aus allem so ein Bohai machen, nein, es muss einfach sein, umso einfacher es ist, umso mehr kann ich meine persönliche Art und Weise einbringen. Also ich verstell mich nicht, ich rede so, wie ich bin. Ich sage das sehr oft, ich bin Hesse. Ich sage halt nicht Fisch, sondern Fisch. Ne? Das ist einfach so. Wenn mich Leute fragen, ja, Dialekt, ach, sage ich, Dialekt ist das nicht das kleinste Übel. Was ist deine Herzensangelegenheit? Wie kannst du ihnen glaubwürdig klar machen, das ist dein Ding und du möchtest denn, dass die teilhaben? Und das ist Motivation für mich. Es ist nichts gekünstelt, es ist keine Methode. Wir machen zu viel mit Tricks. Sorry, den muss ich jetzt noch loswerden. Mich hat neulich einer gefragt, gibt es in der Rhetorik Tricks? Dann sage ich, nee. Die, die das behaupten, sage ich, das sind Taschenspieler. Nein, die Rhetorik hat keine Tricks. Sie ist, wenn du es ehrlich meinst, ganz natürlich. Außer du willst tricksen, aber dann ist es nicht die Rhetorik, sondern dann bist du das, der tricksen will, der manipulieren will, der den anderen über den Tisch ziehen will, sodass er die Reibung noch als Nestwärme empfindet oder ein Ja erzeugen, wobei der innerlich Nein schreit. Das sind alles für mich, das hat mit Rhetorik nichts zu tun. Das ist nett, schön, soll machen, wer will. Rhetorik ist für mich was ganz Ehrliches.
Und genau das ist auch so A, der Grund, warum ich mich so sehr gefreut habe, dich jetzt hier begrüßen zu dürfen in dem Podcast. Und B, weil das ganz genau das ist, was du verkörperst. Das ist ganz genau das, was viele auch denken. Ja, der macht so ein Rhetorikseminar, damit man Menschen manipulieren kann. Das ist so etwas, was praktisch so in einigen Köpfen, nicht in allen, aber in einigen Köpfen so herrscht. Und genau das ist dann der Punkt, wo ich sage, nein. Ja. Es geht darum, über die Sprache etwas, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist ganz was anderes, eine ganz andere. Deswegen nochmals, ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle, aber es ist immer wichtig, bevor ich etwas ausspreche, dass ich mir darüber Gedanken mache, was will ich denn hier denn zum Ziel haben?
Es gibt so diesen ganz einfachen Punkt, vom Ich zum Du zum Wir. Ich muss erstmal klar werden, wohin will ich überhaupt? Mir hat mal ein Teilnehmer eine schöne Rückmeldung gegeben und sagt, wissen Sie, groß Ihre Struktur ist wie so ein Navi. Ich gebe ein, ich will nach Hamburg und selbst wenn ein Stau ist, weiß ich den Umweg. Ja? Und Stau hat er damit definiert, wenn mal einer stört oder einmal irgendwas passiert. Aber er sagt, ich komme in Hamburg an. Ich habe gesagt, wow, schade, dass ich nicht drauf gekommen bin. Aber genau darum, ja, ist ja manchmal so. Genau darum geht es. Also vom Ich muss erstmal klar werden. Ich sage meinen Teilnehmern immer, als erstes reden wir über sie. Und ich sage gleich, das ist der schmerzhafteste Teil des Seminars. Ja, wenn wir über Mindset reden, über Erfahrung, warum denken wir so und nicht anders? Aber schau, das, was da rauskommt aus den schmalen, das ist ja hier gedacht und da gefühlt. Ich muss nicht das Mundwerk schulen, sondern ich muss das schulen. Dann kommt das raus, was Heinrich Heine hat gesagt, Reden ist Malen in andere Köpfe. Da kommt das raus, was ein schönes Bild ist. Und noch etwas ist wichtig beim Ich. Ich muss begreifen, dass eine Rede nicht dafür da ist, dass alle Ja schreiben, sondern dass sie die Grundlage für die Diskussion ist. Wenn wir Rhetorikkurs machen, gibt es einen Teil, das ist der Vortrag. Es gibt aber noch einen Teil, der ist noch mindestens genauso wichtig, die Fragerunde danach. Wie gehe ich mit schwierigen Fragen um? Das wird total oft außer Acht gelassen. Nur wie gesagt, ich habe wirklich tolle Leute, sind meistens Experten, die haben genau diese Situation. Was passiert eigentlich nach dem Vortrag, wenn ich Fragen kriege? Wie gehe ich damit um? Und deshalb muss ich mit mir klar werden. Kann ich mich für eine Frage bedanken? Kann ich es akzeptieren, dass jemand sagt, Herr Groß, das glauben Sie doch selbst nicht? Ja, manchmal habe ich auch Zweifel, da gebe ich Ihnen recht. Ja? Also bin ich in der Haltung? Und dann kommt das Du. Wer bist du? Was ist dein Ansinnen? Was kann ich nicht verstehen? Ich mache das sehr oft zu sagen, okay, jetzt kommt der Dirk zu mir, der will etwas. Ich muss es so präsentieren, dass es nicht nur er versteht, sondern dass es er weitergeben kann an den, dem er es weitergeben muss. Das ist meine Stellvertretergeschichte. Das zeige ich immer so am Flipchart. Wo er einfach sagt, es geht nicht immer um den, der gegenüber sitzt, sondern das kann unter Umständen oder ist sehr oft der Multiplikator, also derjenige, der das weitergibt. Und wenn er stark weitergeben kann, kann er sich profilieren, dann fühlt er sich gut. Wenn er nichts versteht, geht er zu seinem Chef vielleicht und sagt, den Groß kannst du töten da. Vergiss es, ja? Weil der macht sich doch nicht schwach. Und dann kommt das Wir. Und das Wir ist nicht, wir haben eine Meinung, sondern wir haben einen Kompromiss, wir haben eine Schnittstelle, weil in jedem Entscheidung oder jedem, was wir uns einigen, müssen wir uns auch wiedererkennen in unserer Art und Weise, in unserer persönlichen Meinung etc. Und das ist das Ich zu Du, zu Wir.
Schöner Gedanke. Also gerade so dieses Wir-Gedanke, das ist natürlich immer ein schöner Gedanke. Aber es ist immer dann die Frage, wie komme ich dann dahin? Ja, mit
Ja,
dem
also, Entschuldigung.
Meinungsaustausch. Ne? Ich gehe mit meiner Meinung zum Chef und komme mit der Meinung vom Chef wieder raus. Das ist nicht damit gemeint. Aber ja, genau. Wie komme ich dann dahin? Ja.
Also tatsächlich ist es so, indem man, jetzt bin ich wieder bei der Struktur, und das ist tatsächlich das Geheimnis, weißt du, für viele, ja, man sucht so nach so einer Zauberfee oder Zauberstab. Nein, es ist tatsächlich was ganz Strukturiertes. Um was geht es? Wohin wollen wir? Was spricht dagegen oder was hindert uns daran? Was fördert das? Wie auch immer, das kann ja auch positiv sein. Und wie sieht die Lösung aus? Das ist diese Struktur. Es gibt keinen. Meines Erachtens gibt es keine andere Möglichkeit, und ich muss auch damit umgehen können, dass ich sage, wenn wir uns zwei unterhalten, ich möchte dich von was überzeugen, kann es sein, dass wir unterm Strich dann auch was ganz Neues entwickeln. Weil ich kann dich ja nicht zwingen. Klar, als Chef könnte ich dich zwingen, aber jeder Chef weiß oder Chefin weiß, das geht nur eine Weile gut. Ne? Ich habe mal gesagt, wenn es im Betrieb nicht mehr gut läuft, also auch kommunikationsmäßig, wer sind die Ersten, die gehen? Es sind immer die Leistungsträger. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die kriegen eine neue Stelle, wenn die sich bewerben. Die keine neue Stelle kriegen, die bleiben bis zum bitteren Ende. Das heißt, keiner kann Interesse haben an einem, ich sag dir, was du tun musst und du tust. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und es ist auch plötzlich, ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück. Oft ist die Frage, was ist deine Erfahrung? Was ist deine Erkenntnis oder was ist deine Kenntnis? Viel wichtiger als ich sage dir, was du tun musst. Und vielleicht, um das doch nochmal auf einen Punkt zu bringen, Rhetorik ist mehr als nur eine Rede halten. So ist ja unser Slogan. Und es ist tatsächlich viel mehr. Und wir dürfen das nicht hier drauf reduzieren. Wer zu mir zum Seminar kommt, setzt sich mit sich und seiner Idee auseinander oder Ideen auseinander. Und das ist der klärende Prozess. Und über die Struktur kriege ich es hin, dass ich das auf den Punkt bringe. Leider kann ich keine eierlegende Wollmilchsau bedienen.
Nee, ich denke, das ist auch nicht, sollte auch das nicht das Ziel sein oder beziehungsweise sollte auch nicht der Schlüssel sein, sondern ich denke jetzt mal, jeder Mensch ist ja auch anders individuell, wie man dann damit umgeht, wie du sagst, jede Situation ist unterschiedlich. Bevor wir noch zum Ende kommen, mir ist es jetzt noch ganz wichtig, etwas über deine Arbeit noch zu erfahren, denn ich habe 2009 bin ich in ein Unternehmen gekommen, da habe ich praktisch, ja, dieses Unternehmen habe ich damals saniert. Und dann habe ich folgendes klassisches Beispiel erlebt, dass praktisch der Chef, der ist in Seminare gegangen, der hat sich weitergebildet, der ist im Prinzip nach vorne geprescht und hat leider an der Stelle ab und zu vergessen, sich umzudrehen und nach der Mannschaft zu gucken. Und deswegen ist es mir wichtig, dass praktisch klar, es ist unglaublich wertvoll. Es muss erstmal sozusagen der Chef oder beziehungsweise die Führungskraft allgemein gesprochen, muss erstmal dazu befähigt werden, damit die auch wiederum dann andere dann befähigen können. Wie sieht so deine Arbeit aus? Was machst du in Unternehmen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also bei uns ist es so, dass wir jede Maßnahme ist eine Maßanfertigung. Wir haben keine Pauschalseminare. Also es gibt keine. Wir machen auch nur Inhouse-Seminare, keine offenen Seminare. Bei uns kommt ein Unternehmen und dann wird es interviewt. Was ist dein Bedarf? Jetzt bleiben wir aber bei deinem Beispiel. Da ist ein Chef, der möchte weiterkommen. Er gibt Gas und irgendwann kommt die Frage, okay, wo bleiben deine Mitarbeiter? Was hast du da vor? Etc. Und es gibt dann mehrere Wege zum Beispiel. Es kommt auf die Größe an, auf die Art und Weise, auf die Firmenkultur. Wir haben zum Beispiel schon dann aus dem Betrieb zwei, drei geschult zu Mentoren, die das dann weitergeben. Wir haben aktuell zum Beispiel eine Geschichte, arbeiten wir mit kleinen Einheiten, 240 Minuten Online-Einheiten, weil die Mitarbeiter schon richtig gut sind, aber die brauchen den Feinschliff. Also das ist, wie gesagt, es gibt keine, das ist es, sondern wir arbeiten das wirklich mit den Unternehmen aus. Und diese Idee, gebe das an deine Mitarbeiter weiter, die würde ich nicht nur unterschreiben, die würde ich zwingend raten. Weil sonst kommt ja dieses Thema wieder Erwartung, Enttäuschung. Ja? Weil der wird immer besser und erwartet natürlich, dass die das auch können und ist immer enttäuscht, dass es nicht so ist. Und es gibt noch eine andere Geschichte, wenn ich in ein Unternehmen reingehe und wir halten Seminare oder führen Seminare durch, ist es tatsächlich Pflicht, dass erst die Geschäftsleitung das Seminar macht. Das ist einfach ein Erfahrungswert, das macht man am Anfang, macht man den Fehler, freut sich über jeden Auftrag, wenn man jung ist, und dann schult man die Mitarbeiter und dann fragt man nach einem halben Jahr, und wie war es? Ach, hören Sie auf. Mein Chef hat gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und irgendwann lernst du da draußen, habe gesagt, okay, bevor jetzt überhaupt was passiert, erstmal die Chefs oder die Führungskräfte, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, und dann die Mitarbeiter. Alleine, dass auch diese Führungskräfte selbst erfahren, was ist eigentlich der Hintergrund, was ist die Philosophie und was geht es dann? Und das hat sich als sehr, sehr wirksam erwiesen. Und das ist auch die Geschichte, wo man immer wiederholen kann, wo ich sage, ich habe jetzt gerade einen Gedanke, deshalb schlotter ich ein bisschen. Ich muss es aber erzählen. Ich muss es nur so erzählen, dass keiner draufkommt. Also, ich hatte drei Menschen, die in einer gehobenen Position sind und die wollten auch für ihre Mitarbeiter ein Seminar. Das ist jetzt vor 2 Jahren passiert. Die Mitarbeiter habe ich immer noch nicht geschult. Ich bin demnächst wieder bei diesen drei Herren. Das sind drei Herren, weil die haben so ihren Bedarf erkannt und das finde ich einfach prickelnd. Aber jetzt habe ich eingeklagt, jetzt sollen immer endlich mal die Mitarbeiter sein. Also sonst geht es in die Hosen. Also man muss das tatsächlich auch manchmal einfordern. Ja? Das ist die eine Geschichte und dann kommt etwas ganz, ganz Wichtiges in unseren Seminaren. Wir arbeiten mit einer bestimmten Technik, vielleicht kennst du die auch von der Werbung. Birkenbiel, Steine im Fluss, immer wiederholen, immer wiederholen, immer feinschleifen. Und was wir machen, ist, wir haben ein Modell entwickelt oder eine Methode entwickelt, wie man sich gegenseitig, also die Kollegen, auch Feedback geben können. Und das können die dann auch nach dem Seminar sich gegenseitig Feedback geben, sich also gegenseitig coachen. Das kommt immer sehr gut an. Ja.
Das hört sich sehr gut an. Feedback ist was anderes wie Kritik. Und wenn man das richtig einsetzt, kann es einen massiven Mehrwert bedeuten für die Gemeinschaft.
Ja, jetzt kommt wieder der Rhetoriker raus. Das sind immer so Worte, musst du aufpassen. Kritik. Also Kritik heißt ja per se betrachten und vergleichen. Ich betrachte etwas und vergleiche es. Also hat ja nichts Negatives. Kritik ist ja nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem, welchen Schuh ziehe ich mir an? Ist es Kritik? Oh, bin ich böse? Bin ich schlecht? Oder wie auch immer. Kritik ist betrachten und vergleichen. Na, groß, ich habe mir sie betrachtet. Ich habe das verglichen mit einem Kollegen von Ihnen, der ist tausendmal besser. Jo, was ist gut, was ist schlecht, das ist, ja, es ist halt einfach so, ich bin ich. Ich sage mal so, ganz so schlecht kann ich nicht gewesen sein, seit 33 Jahren funktioniert mein Unternehmen, aber es ist legitim. Ja, es ist absolut legitim, es ist deshalb nichts Schlechtes. Aber nochmal auf das Wort Feedback zu kommen. Ich finde es unglaublich wichtig, Rückmeldungen zu geben. Aber noch einen anderen Tipp, sich selbst Rückmeldungen zu geben am Abend. Ich habe da so ein kleines Büchlein, das habe ich immer. Es das heißt, verbringe jeden Tag einige Zeit mit dir selbst. Ich schreibe mir abends immer so eine Reflexion. Ja? Und jetzt habe ich wieder Vera Birkenbiel, tolle Frau gewesen. Ja? Einmal am Tag, was ist so richtig in die Hosen gegangen? Was ist so richtig schief gelaufen? Muss ich auch sagen, ich bin ganz gespannt, weil das ist ja jetzt Premiere. Ich bin das erste Mal in einem Podcast. Ich habe das noch nie gemacht. Gespannt, was da auf mich zukommt. Aber was ist schief gelaufen? Was ist gut gelaufen? Und was möchtest du gerne irgendjemand fragen? Und ich habe von einer meiner Mentoren gelernt: Frage nur die Leute, die da sind, wo du gern sein möchtest.
Weise, ja.
Ja, ich habe lange Zeit den Fehler gemacht, die Falschen zu fragen. Aber ich glaube, das macht jeder. Und jetzt habe ich den Rat befolgt, das hilft ganz gut. Ja. Und das auch mal sich selbst zu reflektieren, das kann unter Umständen auch sehr amüsant sein.
Selbst zu reflektieren heißt, sich mit sich selbst dann zu beschäftigen. Und das ist etwas, was oftmals oder einfach zu oft, ich drücke es jetzt mal so aus, ich entschuldige an der Stelle, fasse ich mich an die eigene Nase, man zu wenig macht in seinem Leben. Ja, das ist, man muss es schon aktiv machen. Ich habe das auch eine Zeit lang sehr aktiv gemacht und ich werde den heutigen Podcast mit dir dann zum Anlass nehmen und werde das vielleicht wieder aufleben lassen. Ja, ich habe das im Prinzip wie so eine Art Journal geführt, einfach dann so täglich drei, vier, fünf Punkte aufzuschreiben, was lief gut oder was lief nicht so gut, einfach um auf dann selbst dann praktisch so Erkenntnisse rauszuziehen. Ja, absolut. Klasse.
Ist, wie gesagt, das ist etwas, wo ich sage, das kann jeder machen. Und ich habe das festgestellt in meinen Vorträgen. Ich, irgendwo bin ich immer abgebogen in die Richtung Medizin. Ich hatte die Apotheker, ich habe die Pathologen gehabt, ich habe die Allgemeinmediziner gehabt, ich habe die Zahnarzt gehabt. Und ich habe festgestellt, das sind alles Leute, die mitschreiben. Also die schreiben sehr viel mit der Hand. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und irgendwann habe ich auch mal gefragt, sie schreiben mit der Hand Block. Ja, das mache ich jeden Tag. Also es ist nichts Außergewöhnliches, das machen viele. Ich habe sie auch abgeguckt und finde das eine tolle Geschichte.
Also vielen, vielen Dank, Oliver. Du
Ich
hast
habe zu
uns
danken.
sehr viele Impulse gegeben. Ja, eine Frage noch zum Abschluss oder beziehungsweise noch zwei. Also noch zum Abschluss Nummer eins. Ich würde ganz gerne das Rhetorikhaus, ja, würde ich ganz gerne in den Shownotes erwähnen und einfach, wenn jetzt zum Beispiel dein oder andere Unternehmer jetzt zugehört hat und dann gesagt, Menschenskinder, mich interessiert das jetzt mal, wie könnte das aussehen? Ich habe da so meine Baustellen im Unternehmen und würde einfach auch vielleicht meinen Mitarbeitern, meinen Führungskräften auch dort gewisse Hilfestellungen geben. Ja, so einfach gerade dieses, ich erwähne es nochmal, dieses SKL-Modell, etwas Einfaches, etwas Praktikables, etwas, was man sofort umsetzen kann, finde ich, das ist ein unglaublicher Mehrwert, was ich sagen kann, dass da kann jedes Unternehmen davon profitieren. Und wenn jetzt ein Unternehmer einfach dann sagen, okay, ich möchte ganz gerne den Oliver Groß mal kontaktieren, darf ich da dazu deine Kontaktdaten dann in den Shownotes erwähnen? Ist das in Ordnung für dich?
Unbedingt, und du darfst auch erwähnen, dass ich tatsächlich selbst ans Telefon gehe. Also
Super.
wir haben vor vielen Jahren, haben wir noch so einen Telefonbereich gehabt, sag ich so, und den habe ich irgendwann mal abgeschafft, weil, wie du eben sagst, die meisten möchten mir ja etwas erzählen, was nicht Dings, und bevor du dann ja, da ein Termin ist, ganz einfach, man kann mich also anrufen, wenn ich dran gehe, bin ich dran, und wenn nicht, rufe ich zurück.
Okay, sehr schön. Dann würde ich dann auch dann da praktisch deine Telefonnummer darunter setzen. Mache ich doch sehr gerne. Noch ganz kurz zum Abschluss, gibt es einen Rat, was du dem Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, Lebenserfahrung ist ein Vermögen, welches dir keiner nehmen kann. Und wir gucken so viel nach extern. Was macht der? Was macht der? Ich denke zum Beispiel an die sozialen Medien. Man vergleicht sich mit dem, man vergleicht sich mit dem. Und ich stelle mir wieder fest, wenn die Menschen dann bei mir als Teilnehmer sind, sage ich mir, wow, ich habe einen potenziellen Könner, ich habe eine potenzielle Könnerin vor mir, denn du hast eine Erfahrung, die kann dir keiner nehmen. Und da schließe ich dann immer noch mit dem Satz und denke auch dran, du kannst niemals ein guter anderer sein.
Danke. Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Hab vielen Dank, dass du da warst, diesen Podcast bereichert hast mit deinem Wissen, mit deinen Erfahrungen. Ja, und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer auch hat genauso viel mitnehmen können wie ich heute. Vielen Dank.
Ich danke dir. Ich muss es noch einmal betonen. Ich danke dir, weil das war meine Premiere. Und falls du Mails bekommst nach dem Motto, ist der aber heute impulsiv gewesen? Ja, ich fand es eine tolle Sache. Vielen Dank dafür, dass du mich auch ein bisschen geführt hast. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit Dirk Schadow erfahren willst, dann buche dir jetzt einen Kennenlerntermin unter shadow-consulting.de/termin-buchen. Vergiss nicht, dein Gewinn kommt nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir deinen Weg zeigt, welche Schritte zu deinem Gewinnziel führen und welche deinen Gewinn vernichten. Dirk Schadow hat in ganz Deutschland Unternehmen dabei unterstützt, den Gewinn zu verdoppeln und teilweise zu verdreifachen. Gewinne über 1 Million Euro wurden in Unternehmen mit 30 Mitarbeitern zur Realität. Werde erfolgreicher Gewinnplaner. www.shadow-consulting.de/termin-buchen.